akustische Enttäuschung. Oh. Der mäßig bis durchschnittliche queer-feministische Podcast für zwischendurch mit Julia Bamberg und Julia Köhn.
Hi Julia Bamberg, na, was geht ab bei dir?
Hallo Julia Köhn. Was geht ab bei mir? Och, viel zu tun, viel Arbeit, viel neue Arbeit.
Wieso viel neue Arbeit?
Habe ich nicht erzählt, dass ich jetzt moderiere auch seit Januar?
Glückwunsch. Aber es ist heavy, weil
krass viel zu tun. Also es ist halt so, du bist quasi, stehst um 2:30 auf, bist dann um 4 im Sender, noch ein bisschen vorbereiten bis 5. Dann beginnt um 5 die Sendung bis 9. Dann hast du eine halbe Stunde Konferenz, dann gehst du nach Hause, schläfst vielleicht eine Stunde und um 12:01 geht es dann schon wieder los mit Vorbereiten für den nächsten Tag und dann 19 Uhr, 20 Uhr ins Bett. Und das eine ganze Woche, das ist heavy. Richtig heavy.
Alles für den Fame.
Naja, so ist das. Und wie ist bei dir? Letztes Mal war es erkältet, wie ist jetzt?
Jetzt ist besser. Hat sich so gut wie verflüchtigt, aber ich habe irgendwie auch noch ein bisschen Husten. Also ich weiß nicht, irgendwie ist das hartnäckig. Aber ich habe auch mit meiner Nachbarin gesprochen und bei der zieht sich das auch so lange hin. Meine Nachbarin ist 85, das ist vielleicht ein kleiner Unterschied zwischen uns, aber trotzdem, ich vertraue dem erstmal, dass das anscheinend jetzt ein normaler Verlauf ist.
Ja. Ach, ist schon, ich habe auch immer noch Husten und das ist jetzt schon fast 2 Wochen her. Und Leute, übrigens nicht wundern, dass wir uns jetzt nicht auf irgendwas beziehen, was jetzt gerade aktuell ist, Bundestagswahl zum Beispiel, weil wenn diese Folge rauskommt, dann ist der Wahlsonntag schon gelaufen. Mhm. Wir sind jetzt diesmal ein bisschen früher dran. Mhm. Bisschen früher heißt ungefähr 2 Wochen.
Das ist vielleicht gar nicht so schlecht, weil wir jetzt unvorbelastet, quasi
unbedarft
diese Folge jetzt einfach raushauen. Mhm. Und je nachdem, wie das ausgeht, also ich denke, es wird sehr gut laufen, diese Wahl. Habt ihr trotzdem Spaß an unserer Folge heute.
Genau. Und das hat auch einen Grund, warum wir so früh aufnehmen. Wir haben nämlich einen Gast bei uns. Hallöchen, Kerstin.
Hallo.
Kerstin, erzähl mal, wie geht's denn dir?
Mir geht's gut. Ich bin durchgefroren. Der erste Schnee in Berlin und nichts läuft, nichts fährt. Ich habe alle U- und S-Bahnen dieser Stadt gerade hinlänglich kennengelernt mit aller Couleur der Menschen, die hier leben.
Ja, vielen Dank. Schön. Vielen Dank, dass du den weiten Weg hierher auf dich genommen hast, damit wir zusammen aufnehmen können. Ist auch schön.
Gerne. Mhm.
Und natürlich auch die Frage an dich. Wir fragen das alle Gäste. Welche Pronomen bevorzugst du?
Ich bin Kerstin, sie.
Sie, ihr. Mhm. Perfekt. Genau. Und du bist ja heute, du bist Teil der queeren Community, das wissen wir. Mhm. Aber bevor wir ins Thema einsteigen, erzähl doch mal ein bisschen was über dich, also was du sozusagen preisgeben möchtest.
Okay, ja, ich bin Kerstin, 42 Jahre alt, ich wohne seit 20 Jahren in Berlin und ich habe mit meiner Partnerin 2 Pflegekinder und seit 3 Jahren wohnen 2 Mädchen bei uns, 2 Geschwister. Und so haben wir uns unseren Wunsch von Familie erfüllt. Sind jetzt also eine 4-köpfige Frauenschaft zu Hause. Und beruflich bin ich selbstständig. Ich bin Freiberuflerin, Kommunikationsberaterin und Trainerin für gewaltfreie Kommunikation. Und ich tummle mich eigentlich nur da, wo NGOs und gemeinnützige Organisationen sind. Und verbringe das meiste Leben mit den Menschen, die Gutes tun. Und ich helfe ihnen, das, was sie Gutes tun, vielleicht noch ein bisschen klarer zu kommunizieren.
Das ist ja richtig cool. Das mit dieser gewaltfreien Kommunikation finde ich auch spannend. Das ist heute aber nicht unser Thema. Du bist hier bei uns im Podcast, weil du eine, ich zitiere meine gute Freundin und beziehungsweise unsere gemeinsame Freundin Verena, die dich zitiert hat, weil du eine besondere Endometriose-Reise zu erzählen hast. Du bist eine Betroffene, richtig?
Ich bin Betroffene, genau.
Genau, dann fang doch mal an. Wie ist diese Reise sozusagen losgegangen?
Ja, okay, das ist eine sehr große Frage. die ging sehr unverhofft los. Es ist jetzt ungefähr 10 Jahre her, so 2014, 2015 war das. Ich habe mich völlig aus dem Nichts erwischt. Also ich habe vorher keine klassischen Menstruationsbeschwerden gehabt. Also ich war mit diesem Thema überhaupt nicht im Kontext. So, ich wusste auch gar nicht, dass es das gibt. Ich kannte das nicht, hatte einfach nie zyklusbedingte Probleme oder so, ja. Und dann kam irgendwie so ein Juni- oder Juli-Tag, ein schöner 30 Grad warmer Sommertag. Ich war mit einer guten Freundin am Badesee und bekomme von jetzt auf gleich totale Unterbauchschmerzen. So schnell, so heftig, dass ich nicht mehr laufen konnte, mich gekrümmt habe, die mich ins Auto schleppen mussten. Und mein erster Gedanke war irgendwie so, okay, ganz klar, das ist Blinddarm. Okay, jetzt bist du irgendwie Mitte 30 oder Anfang 30, das kann ja sein, irgendwie, weil so einen Schmerz habe ich noch nie in meinem Leben gehabt. Und ich konnte den auch überhaupt nicht lokalisieren oder einordnen. Außer irgendwie, okay, links unten irgendwie Bauch oder rechts unten, keine Ahnung, irgendwie so, ne? Wird wahrscheinlich der Blinddarm sein. Und dann habe ich mich schön zu Hause aufs Sofa gelegt und es wurde nicht besser und es wurde nicht besser. Und dann bin ich halt abends, sonntagsabends um 23 Uhr, habe ich mich dann in die Notaufnahme fahren lassen und bin dann dort ganz klassisch erstmal durch die innere Medizin, weil Verdacht auf Blinddarm, das war es dann aber nicht. Und dann irgendwann, keine Ahnung, hat dann auch erstmal stundenlang gedauert, bis man erstmal auf die Idee kam, mir Schmerzmittel zu geben. Und dann bin ich irgendwann nachts um 2 oder 3 dann irgendwann mal drangekommen auf die Gynäkologie. Und da haben die mal irgendwie einen Schatten gesehen und Wasser, also Wassereinlagerungen im Bauchraum. Ja, und dann wurde ich nachts noch um 3 Uhr irgendwie notoperiert und bin dann am nächsten Morgen aus der Narkose morgens aufgewacht und dann saßen dann so 3 Ärzte an meinem Bett und sagten, guten Tag, Frau Müller, Sie haben Endometriosium im Stadium 4 von 4, also im fortgeschrittenen Stadium. Und sie hatten eine geplatzte Schokoladenzyste, so heißt das bei Endometriose, wenn du eine Zyste hast, eine Eierstockzyste, die sich halt mit Blut füllt und die ist ruptiert, wie man so schön im medizinischen Jargon sagt. Also die ist quasi geplatzt oder aufgegangen und so, dass ich halt im ganzen Bauchraum Blut hatte. Die dann alles entfernt und haben halt dann gesehen, dass ich diese Endometriose-Wucherungen und Verwachsungen, dass ich die auch im Bauchfell habe, auf der Blase habe, an beiden Eierstöcken habe. Also haben sie dann relativ viel weggelasert und weggemacht. Genau, und das habe ich dann am nächsten Morgen erfahren mit dem Nachsatz, das ist jetzt die Diagnose, das haben sie. Sie können da jetzt mal überlegen, ob sie sich in die Wechseljahre versetzen lassen. Ich war 32, ja. Dann sind sie das Thema auf los, dann kriegen sie ihre Tage oder ihre Menstruation nicht mehr. Oder sie forschen jetzt erstmal, haben sie mir so 2 Flyer in die Hand gedrückt und das war's.
So krass. Ey.
Genau, und dann war ich erstmal total geklatscht, weil ich bin davon ausgegangen, ich habe Blinddarm.
Ja.
Und dann habe ich irgendwie so eine Diagnose bekommen für eine chronische Krankheit, von der ich noch nie was gehört habe. Musste ich erstmal 3 Wochen lernen, überhaupt auszusprechen. Ich wusste überhaupt nicht, was abgeht und war dann irgendwie echt erstmal echt viele Wochen damit beschäftigt, herauszufinden, so wer bin ich mit einer chronischen Erkrankung? Was macht das mit mir? Warum wusste ich nicht, dass es das gibt? Woher kommt das? Warum habe ich das irgendwie nicht gemerkt und jetzt direkt in so einem fortgeschrittenen Stadium. Also da waren erstmal 1000 Fragezeichen und 0 Unterstützung. Aha. Musste ich erstmal mich selber durchfusteln.
Vielleicht nochmal eine ganz kurze Erklärung. Ich meine, viele Leute wissen mittlerweile, was Endometriose ist, aber wir haben zumindest so eine ganz, ganz einfache Erklärung rausgesucht.
Genau, es ist eine gynäkologische Erkrankung, die jetzt, also mittlerweile, ich habe das Gefühl, es wird entweder häufiger oder es wird häufiger drüber gesprochen. Ich nehme mal an, eher zweiteres, dass es einfach präsenter ist bei uns. Und bei den Betroffenen wachsen dann gutartige, aber meist sehr schmerzhafte, du hast es gerade erzählt, Wucherungen aus Gebärmutterschleim, hautartigen Gewebe. Und die können dann überall im Bauchraum auftreten, ne? Also du hast
ja nicht nur im Bauchraum. Es gibt auch einige wenige Patientinnen, glaube ich, weltweit, wo das auch mal in die Lunge wandern kann. Und bei ganz vielen ist das auch im Darm. Also ganz, 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 ganz viele Frauen, die irgendwie vermeintlich irgendwie Reizdarm haben oder wirklich ganz krasse Probleme mit dem Darm, richtig viele Koliken und Schmerzen haben. Das wandert auch in den Darm.
Ja, und das genau, die können sich entzünden, diese Wucherung, und eben auch bluten. Ne?
Ja, und das Absurde ist ja, das ist eigentlich, mir kam das vor wie so eine alienhafte Erkrankung, weil wenn man sich das vorstellt, dass das Gebärmutterschleimhaut ist, die mutiert und die pflanzt sich an anderen Stellen im Körper ein. Keiner weiß, warum, wieso, weshalb, wie das geht. Aber immer, wenn du deine Blutung hast, blutet es mit.
Also das hat quasi die Periode gleichzeitig, ne?
Genau, und das heißt, wenn du diese kleinen Herde überall hast, hast du auch jeden Monat, neben den eh schon schmerzhaften Tagen, die du eventuell hast, hast du auch nochmal Entzündungsherde an diesen ganzen Stellen, die nach außen dann aber unsichtbar sind. Die siehst du ja auch erst, wenn du eine Laparoskopie machst und auf dem OP-Tisch.
Das ist
echt eine crazy...
Wirklich alienmäßig.
Ja, ist total nicht, ist ganz komisch.
Diese Wucherungen haben quasi das Eigenleben, was die Gebärmutter auch hat, und es reagieren so auf hormonelle Schwankungen, die es dann gibt, oder halt, wenn man die Periode hat, und reagieren dann mit.
Genau.
Das ist ja der... Also.
Ja, also mir hat das sehr geholfen, als zu mir mal ein Arzt meinte, stellen Sie sich das vor, das ist eigentlich ein gutartiger Krebs. Also Zellen mutieren an Orte, wo sie nicht hingehören. bluten dann jeden Monat mit ein, mit deinem Zyklus sozusagen, und sorgen für Entzündungen, und das mutiert und keiner weiß, wann das wohin geht. Aber es ist halt gutartig, ne? Aber es ist ziemlich vergleichbar, weil es ist eine unsichtbare Krankheit und du weißt immer nie, wie die Zeitbombe da so tickt.
Ja, und das Tricky dabei ist, dass viele Betroffene das ja oft nicht mal wissen, dass sie es haben, weil, also bis vor kurzem, ich sag mal bis vor ein paar Jahren, da war das noch, also war das ja eine Krankheit, wo man ja, naja, haben vielleicht irgendwie ein paar Leute, aber ja, und mittlerweile weiß man ein bisschen mehr, aber auch noch nicht sehr viel, ne? Und oft ist es ja so, dass man dann von ÄrztInnen nicht, ja, also so wahrgenommen wird, oder dann heißt es halt, naja, haben sie halt ein bisschen stärkere Periode, ne, oder? Ist das so?
Ja, also ich habe jetzt in meinem Freundeskreis 2 oder 3 Freundinnen, die mittlerweile auch die Diagnose haben. Die wurden einfach 20 Jahre abgetan mit, naja, es ist halt bei ihnen schmerzhafter, wenn sie ihre Periode haben. Ja, ich meine, das eine sind patriarchale Strukturen, dass es häufig auch männliche Gynäkologen sind. Und das andere ist einfach, genau, dass es so einfach bis jetzt kaum erforscht war. Also meine Diagnose ist jetzt 10 Jahre her, da kannte das Nobody, es war auch wirklich, man musste das noch buchstabieren. Niemand kannte das. Mhm. Und jetzt, ich meine, 2024 oder so, glaube ich, hat das Gesundheitsministerium echt 15 Millionen Euro freigemacht für die Erforschung. Und das ist ja ein Quantensprung, dass da jetzt endlich mal was investiert wird. Deswegen ist es auch präsenter und bekannter und deswegen wird auch mehr, es wird jetzt viel mehr diagnostiziert, weil die ganze medizinische Landschaft eher weiß, dass sie das mit betrachten können, ne? Wenn bestimmte Symptome vorliegen.
Es ist ja letztendlich, sollte es ja auch für MedizinerInnen, die sollten ja eigentlich auch daran interessiert sein zu forschen, woher kommt das, warum passiert das, dass ich das löse und dass ich das im Körper ansiedle an anderen, und warum passiert das einigen Personen und anderen wieder nicht, und wie kann das sein, dass du erst mit Stufe 4 von 4 merkst, dass du davon betroffen bist? Also es ist
wieder diese Gendermedizin, ne? Ja, dass man immer das Gefühl hat, was Frauen betrifft, och, da ist so die Forschung so.
Ja, und in der Gynäkologie sind auch echt, ich glaube, prozentual sind es sehr viel mehr männliche Forscher. Das ist aber ja auch in vielen anderen medizinischen Bereichen so. Und die betrachten das Thema auch ganz anders. Also sie gucken in der Endometriose sehr viel auf die Auswirkungen in der Reproduktion, weil das ist ein Hauptfail der Krankheit, dass du quasi dann mitunter einfach nicht fruchtbar bist und keine Kinder bekommen kannst. Und da wird halt seit Jahrzehnten wird da viel hingeguckt. Das ist dann ein Topic sozusagen.
Jetzt aber wird's ein Problem.
Aber die Schmerzproblematik, die Ursache und sowas, ne, das ist ja nur Schmerz, das wird die Frau ja aushalten.
Kann ja eigentlich auch nicht so schlimm sein.
Ja.
Nee. Stell dich halt nicht so an, einem Monat Kindchen, das kriegst du dann hin.
Das entzündet sich halt mal ab und zu.
Genau.
Verrückt.
Wie ist so der Ablauf? Also du hast dich dann schlau gemacht und ganz viel wahrscheinlich geguckt, was ist das, wie läuft das ab, und ist das so in Schüben, oder kann das auch mal monatelang sein, dass man es gar nicht merkt, oder wie ist bei dir sozusagen? Ja, wahrscheinlich ist es auch nicht so, dass man sagen kann, bei jedem läuft es gleich ab, ne?
Ich glaube, das ist super, super individuell, gerade bei der Erkrankung, weil da, ich meine, ich habe mich da sehr reingefuchst sozusagen, und die psychologische Komponente ist super entscheidend, die ganzheitliche, wie du deinen Körper als Ganzes betrachtet, deine Art mit Entspannung und Stress, da fällt so viel rein, plus drumherum Erkrankungen, dass das nicht vergleichbar ist. Das ist bei jedem anders. Also ich zum Beispiel bin halt einfach eigentlich eher ein Ausnahmefall, weil das bei mir so plötzlich aufgetreten ist. Ich habe dann bei mir selber erforscht, ich bin selber Journalistin von der Grundausbildung her, also ich recherchiere sehr gerne, sehr viel, habe mich da halt voll reingekniet und habe halt irgendwann festgestellt, ich hatte zum Beispiel ein Jahr vorher hatte ich pfeiferisches Drüsenfieber als Erwachsene und war richtig fettkrank. Also ich war 3 Monate zu Hause auf dem Sofa, durfte nicht aufstehen, nicht arbeiten, gar nichts, weil ich Leber und Milz, alles ganz krank war. Und ich habe dann erst durch Eigenrecherche festgestellt, gerade im amerikanischen Raum gab es ganz viele Studien darüber, dass es bei ganz vielen Frauen, wo das so plötzlich auftritt, dass das eigentlich ein Nebenprodukt ist von einer Immunschwäche durch das pfeiferische Drüsenfieber, diesem Epstein-Barr-Virus, der dazu unterliegt. Also liebe Hörerin, wenn ihr sowas hattet als erwachsene Frau, das ist echt ein Booster für Autoimmunerkrankungen, die sich daraus ergeben können, oder auch für einfach mutierte Zellsachen, die damit zusammenhängen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das bei mir dann ein Katalysator war, weil ich mir das sonst falle ich so aus dem gänzlich anderen Raster so raus. Das würde sich sonst irgendwie nicht erklären.
Mhm. finde es aber bemerkenswert, dass es dann bei dir so schnell erkannt wurde. Also dass du noch am selben Abend sozusagen erkannt und du dann auch operiert wurdest.
Das war relativ simpel und so. Das werden viele, viele Endometriose-Patientinnen auch so erlebt haben. Du kannst die Erkrankung ja nur diagnostizieren, wenn du in den Bauch reinguckst. Weil du siehst auf dem Ultraschall, siehst du Zysten. Und das können die GynäkologenInnen, die können das unterscheiden, ob das wässrige Zysten sind oder mit Blut gefüllte Zysten. Das sehen die ja in dem Bild da irgendwie, ne? Aber ansonsten kannst du es von außen nicht sehen. Du kannst es nicht ertasten, nicht abtasten. Du kannst es nicht in Blutwerten sehen. Du kannst es erst sehen, wenn du eine Laparoskopie machst und einfach den Bauch aufbläst und mit allen möglichen Leuchtinstrumenten da reinguckst. Und das wird halt in der Regel immer, entweder wird das prophylaktisch gemacht. Also wenn eine Frau wirklich sagt, ey Leute, ich kann nicht mehr. So, das ist fernab von jedem Menstruationsbeschwerden. Ich möchte da mal hingucken. Oder wenn Myome in der Gebärmutter sind. Also es müssen schon Dinge vorfallen. Oder wie bei mir, wenn es halt einfach, wenn du halt Blut oder Wasser im Bauchraum hast, wirst du halt per Not-OP aufgemacht.
Das war ja auch wahrscheinlich lebensgefährlich, oder?
Ja, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber ich glaube, es geht schon darum, klar, dass du keine Blutvergiftung bekommst oder eine Sepsis oder irgendwie sowas, ne? Deswegen war das bei mir dann einfach, ja, ich hatte halt Glück im Unglück, dass ich da mit so einem Notfall eigentlich angekommen bin und dass das dann direkt gesehen wurde. Mhm. Das konnte man dann auch nicht übersehen irgendwie. Ne? Mhm.
Aber du hast ja auch gesagt, ne, du wurdest einfach, die Diagnose wurde dir so hingerotzt, so sie haben jetzt das, Stufe 4 von 4, hier vielleicht noch einen Flyer, aber... Wie hast du dich da gefühlt? Da fühlt man sich doch erstmal so völlig überrumpelt und verarscht, oder?
Ja klar, also du fühlst dich natürlich zum ersten Mal in deinem Leben, wie man das sonst nur so aus Fernsehberichten oder so kennt, der Moment, wo du irgendwas überliefert bekommst und das nicht sehr feinfühlig gemacht wird. Mhm. Also da fühlt man sich schon sehr einsam und irgendwie mit so einer Wortwolke konfrontiert, die du nicht greifen kannst. Das ist total abstrakt. Du sitzt da mit drei Schläuchen in dir und hast einfach Schmerzen, bist da voll narkotisiert, so voll müde. Und dann kriegst du irgendwas um die Ohren geknallt, das kannst du nicht aussprechen, das hast du noch nie gehört. Also das war ein sehr abstrakter Moment irgendwie so. Und dann unmittelbar danach, da liest du halt so einen Flyer durch und dann stellst du natürlich erstmal, oder bei mir war dann direkt die Frage im Raum so, okay, ich habe jetzt irgendwie Stadium 4 von 4 von einer chronischen Erkrankung. Das haftet ja auch irgendwie an dir. Das war dann relativ schnell echt ein fetter Prozess mit der Frage so, ey, ich möchte aber keine chronische Erkrankung haben und ich möchte jetzt auch nicht eine Erkrankung haben, die kein Schwein kennt und ich möchte jetzt nicht ein Leben lang leiden und ich möchte nicht irgendwie jetzt zu so einer Minderheit gehören, also wo jetzt schon kaum einer mit mir was anfangen kann, so jetzt im Krankenhaus. Das hat sich komisch angefühlt.
Und wie ging es dann weiter? Also du hast dann ganz viel recherchiert und hast dann eben zum Beispiel das mit dem Pfeifferschen Drüsenfieber rausgefunden. Hast du dich da quasi so ein bisschen selbst ermächtigt sozusagen?
Total, ja. Das ist natürlich eine Typfrage. Ja, ich bin halt immer schon sehr ganzheitlich orientiert, alternativmedizinisch offen. Klar, als queere Frau, die Empfehlung, die ich bekommen habe, war, nehmen Sie entweder die Pille oder lassen Sie sich in die Wechseljahre versetzen. Und ich bin total der pragmatische Mensch. Für mich war klar, okay, ich gehe mit einer Frau zusammen, die Pille, ganz ehrlich. Also außer Brustkrebsrisiko, so what, ganz ehrlich, danke. Nein, das war schon mal von vornherein ausgeschlossen. Der zweite Vorschlag, lassen Sie sich in die Wechseljahre versetzen, weil ich so, okay, ich bin jetzt 32, möchte ich morgen grau sein? Nein, also das war irgendwie auch keine Option. Deswegen war für mich total klar, okay, Kerstin, auf was kannst du zurückgreifen? Auf Selbstheilung, auf Alternativmedizin, auf TCM, auf alles, was es sonst so irgendwie gibt. Genau, und dann habe ich relativ schnell angefangen zu recherchieren, Bücher mir zu besorgen, Sachen auszuprobieren und zu verschiedenen Therapeuten oder Therapeutinnen aus unterschiedlichen Richtungen zu gehen.
Und was hat dir am besten geholfen?
Jetzt rückblickend war das schon, glaube ich, ein Mix aus drei Säulen, die ich, glaube ich, am erfolgreichsten für mich jetzt erachte. Und das eine war, ich habe relativ schnell bei so einer Phytotherapeutin bin ich vorstellig geworden.
Also was ist das?
Phytotherapeutin, das sind Leute, die sich mit Kräutern und Heilkräutern beschäftigen. Mhm. Und ich habe gedacht, ich liebe Tees. Okay, wenn da irgendwas drin ist, was wirkt irgendwie, okay. Und da habe ich mich voll drauf eingelassen. Das heißt, ich bin dann wirklich zu so Expertinnen gegangen und habe mir dafür viel Geld irgendwie ganz viele in wirklich in so bioökologischen Anbietern habe ich mir dann Kräuter geholt, extra so Mönchspfeffer, Jamswurzel, Frauenmantel, also diese ganzen Frauenkräuter habe ich mich jetzt auch voll firm drin gemacht und habe dann wirklich jeden Tag da im Winter Tee getrunken, den für mich selber angerührt. Ob der jetzt wirklich wirksam war am Ende, sei dahingestellt, ne? Ich glaube, es hat aber mit meiner mentalen Haltung was gemacht. Ich kümmere mich jetzt jeden Tag, indem ich über Getränke was zu mir nehme. Das verändert mein Mindset. Mhm. Ich tue was für mich proaktiv. Ich glaube, das war eher so, das hat mir das Gefühl von Einsamkeit genommen und es hat so einen ganz kleinen ersten Strohhalm in der Hand. Das zweite war, dass ich dann relativ schnell auf das Thema Ernährung gestoßen bin. Da habe ich dann ein Buch empfohlen bekommen, Endometriose und Ernährung. Da war relativ schnell klar, okay, es macht voll Sinn, wenn die Endometriose jeden Monat Entzündungen auslöst in deinem Körper.
Dass man diese versucht, die Entzündungen möglichst klein zu halten oder sowas, ne?
Genau, dass du versuchst, dir nicht auch noch Brennspiritus über die Ernährung einzupfeifen. Mhm. Und dann habe ich von heute auf morgen angefangen, halt milchfrei und glutenfrei zu leben. Und das hat total schnell auch was gebracht, dass ich weniger Bauchschmerzen hatte und weniger Grundaufblähungen und weniger Spannungsgefühle. Das war so die zweite Säule. Und die dritte Säule, und das können mich jetzt einige für verrückt halten, das glaube ich aber, dass das super wichtig war. Ich habe mich dann irgendwann schon gefragt, was die psychische Komponente ist. So, ich bin da sehr offen für und ich glaube halt so an diese Trilogie Körper, Geist und Seele und habe mich schon gefragt, okay, will mir das eigentlich irgendwas sagen? Also warum bekomme ich denn das jetzt fernab von diesem Epstein-Barr-Virus und den Grundbedingungen? Aber was ist das eigentlich? Und dann bin ich wieder auf ein Buch gestoßen, Selbstheilung bei Endometriose von Angelika Koppe. Und da waren so Meditationen drin, so Visualisierungen. Und das war schon krass. Dann habe ich mich auf die Yogamatte gelegt und habe so eine Visualisierung gemacht, wo ich eingeladen wurde, mit meinen Organen zu sprechen. Also ich sollte quasi so wirklich mir vorstellen, wie ich jetzt so von meiner Nase mit der Atemluft in meinen unteren Bauch wandere und da so gelbe Farbe hinschicke oder so und mir vorstelle, dass ich da eine Lampe anknipse und so, was sehe ich da? Ist es da kalt? Ist es warm? Ist es dunkel? Ist es hell? Welche Farbe hat das? Wie riecht das? Und was höre ich? Will mir das irgendwas sagen? Und das war echt so ein Game-Changer, haltet mich verrückt. Aber das war krass, weil erstens habe ich gesehen, irgendwie ist alles im Lot. Es ist irgendwie warm und durchblutet und es geht keine Gefahr aus. Ich habe so teils Zutrauen gehabt. Und das dann bei der Frage, was es mir sagt, hat dann meine Gebärmutter zu mir gesagt, ich möchte gerne Mutter werden. Und ich habe mich vorher 10 Jahre lang mit meiner Ex-Frau schon am Thema Kinder abgearbeitet. Wir haben keine für uns passende Lösung gefunden, ne? Samenspende oder Pflegekinder, was gematcht hat. Dann mit der neuen Partnerin waren wir an einem ähnlichen Punkt. Und das war einfach total krass, dass ich das gehört habe, dass das ein Thema war, so dieses, ey, da ist eigentlich eine Sehnsucht, ich möchte gerne Mama werden und Kinder haben und ich entscheide mich irgendwie nicht. Also wenn diese Gebärmutter dir sagen wollte, so, mach was!
Aber war dir das vorher schon bewusst oder kam der Gedanke dann erst so richtig, als du das sozusagen mitgekriegt hast?
Ja, ich glaube, das hat so unbewusst gewabert, aber das war wirklich, das war so auf dem goldenen Tablett, wo ich dachte, wow, krass.
Also quasi so wie so eine Unzufriedenheit und deswegen rebelliere ich jetzt.
Ja, wie so eine Stagnation. Mhm. Ne? Wo ich danach dachte, ich war auch ein, zwei Mal bei so einem TCM-Menschen und der meinte schon, so Zysten und bla bla bla, das ist schon auch Stagnation. Also guck doch mal auf das Thema Stagnation oder so. Und dann war das auf einmal so, wow, bam, das passt ja zusammen. Der TCM-Mensch sagt das, mein Organ sagt mir das, meine Diagnose sagt mir das. Okay, irgendwie. Ne?
Das heißt, du hast dir, wenn ich das jetzt so runterbrechen würde, du hast einfach auf deinen Körper versucht zu hören und versucht zu hören, was Sehnsüchte sind und bei dem du denken kannst, der dich gefragt hast, ist es was mir selber schadet und wie kann ich mir versuchen, selbst zu helfen?
Absolut, absolut. Mhm. Weil, ich meine, das muss man sich ja auch mal vor Augen halten. Wir sind jetzt hier in Berlin. Da gibt es drei oder sogar vier Endometriose-Zentren. Mhm. Also wenn du jetzt irgendwo in Hintertupfingen wohnst, das ist echt unfassbar. Da bekommst du ja gar keine Unterstützung. Und ich hatte ja das Glück, dass hier 3-4 Zentren sind, die darauf spezialisiert sind. Aber das hat mir im Endeffekt nichts gebracht, weil, das sind wir wieder beim Thema patriarchale Struktur im Krankensystem. Das muss man sich vorstellen. Also ich war in 2 Endometriose-Zentren, also die bekommen viel Geld, dafür, ja. Und du kommst da hin und da kommt halt ein männlicher Gynäkologe sozusagen in den Raum rein und widmet sich dir ungefähr 30 Sekunden und es gibt kein Gespräch, kein Vorgespräch. Du sitzt schon untenrum frei auf diesem Stuhl und der kommt, also die Arzthelferinnen bitten dich, dich da schon zu entkleiden. Dann kommt erst der Guru da rein, guckt dir nicht ins Gesicht, spricht nicht mit dir, macht kurz 2 Sekunden einen Ultraschall und bietet dir einen Operationsvertrag an, um deine Eierstöcke zu entfernen, weil dann hätte ich ja auch endlich Ruhe.
Okay.
Wow. Und das ist mir nicht nur einmal passiert, sondern das habe ich dreimal erlebt. Also auch mit der Kommunikation und der Haltung und dem Bild von Frau in der Praxis sozusagen. Ich bin jetzt irgendwie da relativ gut aufgestellt, dass mich das nicht aus der Bahn wirft, aber hätte ich da nicht ganz so viel Selbstbewusstsein oder auch Selbstvertrauen, könnte ich mir vorstellen, dass da viele Frauen auch verstört rausgehen, weil das wirklich erschütternd ist, dass da irgendwie das andere Geschlecht so reduziert auf deinen Organraum guckst, null Interesse gibt an dem ganzen Themen drumherum.
Und überhaupt eine Alternative zu finden, eine Alternative neben, dass dir werden jetzt deine Organe entnommen oder dir werden die Eierstöcke entnommen. Das ist ja also, wenn das scheint ja dann die Lösung zu sein.
Das scheint die Lösung zu sein, deswegen gibt es ja auch so wahnsinnig viele Operationen bei Endometriose-Patientinnen.
Das ist aber interessant, ganz anderes Thema, nicht Endometriose, aber orthopädisches Problem bei mir mit der Schulter. Das Einzige, was ich von den Ärzten, es waren wirklich Männer nur, 3 Stück, die durch, ja, also. Da hilft nur OP. Wirklich nichts anderes. Ja. Das wurde sofort, das wurde diagnostiziert. Ja, da müssen wir OP machen. Und ich habe vorher schon recherchiert und habe aber gelesen, dass diese OPs eigentlich gar nicht so viel bringen.
Ja. Naja, und bei mir war das so, ich habe dann diese Not-OP mit dieser ersten geplatzten Zyste, das habe ich halt dann nochmal gehabt, ne, ein Jahr später nochmal. Und dann nochmal ein Jahr später war wieder eine Zyste, die konnten wir dann geplant entfernen, bevor sie platzt. Also ich habe innerhalb von 3 Jahren 3-mal solche OPs
gehabt. Das heißt, du hast das nochmal gehabt, dass du diese krassen Schmerzen gehabt hast, ein Jahr später?
Ja, wieder das gleiche, nachts um 3 Uhr wach geworden, musste schon auch scheiße. Ne? Und dann lag ich wieder um 5 auf dem OP-Tisch sozusagen. Mhm. Und genau, und bei mir war das dann, dass ich auch dachte, okay, ich habe überhaupt kein Vertrauen in die Schulmedizin. Also ich als ganzheitliche Frau, ich fühle mich da überhaupt nicht angenommen. Ich finde mich da auch nicht wieder. Da gibt's keinen Platz für mich. Deswegen war klar, ich nehme das selbst in die Hand. Und das kann ich auch nur jeder betroffenen Frau empfehlen. Weil unser Körper ist ja wundervoll. Und es gibt ja viele Dinge, die man machen kann. Und vor allen Dingen das so ein bisschen den Druck rauszunehmen und nicht darauf zu vertrauen, dass die aktuelle medizinische Situation einfach sehr einfache Lösungen bietet. Das sind 2 Lösungen, operative Eingriffe oder halt eine Hardcore-hormonelle Behandlung. Mhm. So, und das ist ja zum Beispiel ein Thema, ich meine, für ganz viele queere Frauen oder auch Transmenschen ist das eher erstmal nicht das Mittel der Wahl. Mhm. Als heterosexuelle Frau, die verhütet über die Pille, wäre das ja vielleicht ein netter Side-Effekt. Okay, cool. Dann habe ich die Endometriose auch ein bisschen eingedämmt. Mhm. Aber es gibt ja auch Millionen Menschen, die das auch aus anderen Gründen nicht brauchen oder auch nicht wollen. Und da sind die Antworten einfach niente, sind nicht vorhanden. Ja. Und da habe ich mich einfach selber reingefuchst und bin da rückblickend mega froh, dass ich diesen Weg genau so gegangen bin. Ne? Und jetzt habe ich 2 Kinder, meine Endometriose ist nicht mehr da.
Also gar nicht mehr oder meldet die sich halt einfach?
Die meldet sich nicht mehr. Ich habe jetzt seit 3-4 Jahren keine Laparoskopie mehr gehabt, deswegen weiß ich es nicht. Aber ich habe seit 4 Jahren keine Zyste mehr gehabt. Ich habe keine Schmerzen, ich habe keine...
Krass, voll gut.
Also ich gehe jedes halbe Jahr zur Vorsorge zum Ultraschall, habe ich Angst, weil wenn man das jetzt 3-mal hatte, dass du so buff, per Urknall jedes Mal auf dem OP-Tisch landest, so, das ist auch ein kleines Trauma, dass man immer wieder bei jedem Schmerz sofort denkt, geht es jetzt wieder los. Mhm. Aber jetzt nach letzten 3 Jahren, wo jetzt schon so 10, 12 Ultraschall immer neutral waren, und natürlich mit dem Alter, ne? Ich glaube, so zwischen 35 und 40 ballern die Eierzellen auch nochmal richtig rein und fordern uns heraus. Und das lässt ja dann auch ein bisschen nach, glaube ich, hormonell bedingt. Ist ja auch gut. Mhm. Aber ich glaube auch fest daran, irgendwie ich habe das Thema, was meine Gebärmutter mir dazu geflüstert hat, das habe ich ernst genommen.
Und jetzt haben wir okay, ja, damit.
Agathe, ich habe meine Endometriose immer Agathe genannt. Mhm. Und Agathe hat gesagt, okay, Kerstin, du hast mich gehört und jetzt bin ich mal ein bisschen ruhiger und ich vertraue dir.
Voll gut.
Kennst du andere, die Endometriose haben?
Ja, meine Ex-Frau hat jetzt vor 2 Monaten die Diagnose bekommen und die hat sich die Gebärmutter rausnehmen lassen und das war jetzt ihr Schritt der Wahl, aber weil sie auch ganz viele Verwachsungen und Herde in der Gebärmutter hat, was sehr, sehr, sehr schmerzhaft ist. Sehr, 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 sehr schmerzhaft, da möchte ich auch nicht mittauschen. Ansonsten in meinem unmittelbaren Freundes- und beruflichen Netzwerkkreisen niemand.
Ja.
Wobei die, so ich glaube, also bei 2, 3 bin ich mir ziemlich sicher, dass sie es haben, weil es ist.
Also aus Berichten schließt du das?
Ja, und mittlerweile glaube ich schon, dass wenn du halt, also bei einer Freundin, die wirklich jedes Mal nach dem Geschlechtsverkehr oder währenddessen die Ultraschmerzen hat, das weiß man einfach mittlerweile, das ist auch ein Symptom von der Endometriose, das ist eigentlich nicht normal. Also eigentlich soll das Spaß machen und schmerzfrei sein und das ist ein Problem. Und bei die meisten, da falle ich ja ein bisschen raus, aber die meisten haben ja wirklich einfach während der Periode so unfassbar starke Schmerzen. Und wenn du eigentlich deine Tage hast und Schmerztabletten nehmen musst, dann ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass du da mal hingucken könntest, ob das vielleicht Endometriose sein kann, weil eigentlich ist das jetzt ein schmerzfreier Vorgang. Die Monatsblutung verursacht eigentlich jetzt keine sonderlich großen Schmerzen. Und von daher geht man ja aus, dass die Dunkelziffer eigentlich mega hoch ist. Es werden ja auch viel, viel mehr Diagnosen gestellt als noch vor 10 Jahren. Aber ich könnte mir vorstellen, dass wahrscheinlich statistisch gesehen unter 10 Frauen gibt es bestimmt 3, die das haben. Aber unter 100 Frauen weiß es nur eine oder so. Weiß ich jetzt nicht. Aber so von der Wahrnehmung. Ne?
Vermutlich, ja. Und vor allem ist es ja auch.
Aber kennt ihr jemanden?
Nee, tatsächlich nicht.
Nee. Also eine Freundin von mir vermutet das, weil sie ja auch, weil sie starke Schmerzen immer hat während der Periode, aber bisher zumindest nicht akut irgendwie. Also nicht so, dass die Schmerzen nicht aushaltbar waren für sie, dass sie deswegen da noch nicht weiter geforscht hat. Aber niemand, den es akut betrifft.
Ja, und es ist ja auch nicht so einfach, das zu diagnostizieren. Du sagst jetzt auch nicht irgendwie so, okay, ich vermute das. Macht mal eine Laparoskopie und guckt mal da rein. Das ist jetzt auch ein Schritt, der ist ja jetzt nicht so, macht man jetzt nicht mal eben so nebenbei. Ne?
Ja. Ist Laparoskopie das, was du meintest, wo der Bauch dann auf...
Ja, das ist dieser minimalinvasive Eingriff.
Kriegst du so eine Kamera dann da rein?
Genau, du kriegst einen Zugang durch den Bauchnabel und zwei auf der Höhe der Eierstöcke. Da hast du quasi 3 kleine Löcher, wo du dann ihre 3 Instrumente, also einmal den Stab, wo sie irgendwas mit abschneiden oder lasern können, eins, wo die Kamera reinführt und noch eins als Hilfswerkzeug oder irgendwie so, ja.
Ich habe gerade so gefragt, weil ich mich das interessieren würde, wie andere damit umgehen, weil du bist ja wirklich, du hast dich selber reingearbeitet in das Thema. Du hast überlegt, wie kann ich das alternativ angehen, ohne jetzt, die akuten Schmerzen zu behandeln durch die Operation, um die Herde entfernen zu lassen. Aber wie kann ich selber vielleicht auch präventiv irgendwie damit umgehen? Mich würde wirklich interessieren, wie das andere machen. Mhm. Also.
Naja, ich war viele Jahre bei Facebook in so Endometriose-Gruppen mit vielen 1000 Frauen. Und da drehen sich die ganzen Gespräche halt wirklich immer nur, welche Pille ist die beste? Wirklich Schulmedizin hat da, ja, aber weil das die einzige Antwort ist, wenn du halt in deine gynäkologische Praxis gehst und das ist die einzige Antwort, die dir geboten wird und du hast ja wirklich auch eine Verzweiflung. Ja. Du hast jeden Monat hast du ein Problem, was dich beeinträchtigt, was dich schmerzt, was dich runterzieht, dann bist du ja auch anfällig für einfache Lösungen. Ich meine, in der Politik sind wir auch gerade anfällig für einfache Lösungen, wissen wir, ist eine super Idee und das ist ja dann in der Medizin genauso.
Voll und man und ist ja nicht die Expertin oder der Experte und man vertraut ja darauf, dass die haben studiert, jahrelang, die wissen, müssen das ja wissen, ne? Ja,
genau. Also mein Gynäkologe, da einer von diesen netten Herren, der hat mich halt ausgelacht. Also ich meinte, ich mache es so mit Ingwer und Grüntee-Extrakten und mein Frauenmantel und Mönchspfeffer so. Der hat mich so von oben herab behandelt. Ja. Ah, Frau Müller, viel Glück. In 5 Jahren sehen wir uns auf dem OP-Tisch wieder. Ne? Und jetzt, ich bin geneigt, mal einen Brief hinzuschreiben und sagen, hey, Sie Arschloch, 7 Jahre später und ich habe überhaupt nichts mehr. Und im Übrigen, ich habe nicht eine einzige von Ihren Bayer Leverkusen, darf ich das sagen? Ja, ne? Aber nicht eins von euren, von deinen Bayer Leverkusen-Präparaten genommen. Und ich werde es auch nie tun, du Vollpfosten. Ne? Also deswegen ist es wirklich, es ist meine Botschaft überhaupt, ey, guck dir deinen Körper an, komm mal zur Ruhe und spür schon auch mal rein, so was ist gerade in meinem Leben für eine Situation, wo stehe ich, was bewegt mich und was für ein Zutrauen habe ich auch in Selbstheilungskräfte. Ich meine, es gibt ja auch Leute, die eine Krebserkrankung überstehen. Warum soll man da nicht eine gutartige Krebserkrankung in den Griff kriegen?
Ja, voll, stimmt. Und also das finde ich immer so geil, dieses Selbstverständnis von Männern, wie dein Gynäkologe. Also wenn bei ihm das wäre, keine Ahnung, wenn er betroffen wäre mit einem seiner Organe, keine Ahnung.
Prostata.
Müssen wir die entfernen lassen? Würde der sagen, fick dich, mache ich niemals.
Ja, du hast zwei Optionen. Du kannst jetzt eine Pille nehmen, da kriegst du morgen sofort eine Glatze. Ja. Ein Top-Thema für Männer, ne? Oder zweitens, ich schneide den rechten Hoden ab oder so.
Genau.
Genau, der wird sich auch richtig freuen.
Ja, dann trinke ich doch lieber den Ingwer-Tee und dann hat er nicht mehr so ein doofes Lachen. Aber nein, bei Frauen kann man das ja machen. Wir entfernen dir dies, wir entfernen dir das, dann nimmst du noch das. Und dann ist gut. Dann ist aber auch irgendwann mal gut.
Genau. Ich würde voll gerne mal wissen, wie viel Geld in den letzten 30 Jahren in die Prostata-Erforschung geflossen sind und in die Endometriose-Erforschung. Mhm. Ich vermute eine Tendenz. Mhm. Aber ja, es ist einfach echt krass. Und deswegen, wenn du nicht gerade einfach irgendwie ganzheitlich schon vielleicht von deinem Interessensgebiet her orientiert bist, bist du echt hilflos und verloren. Ich meine, jetzt, ich bin dankbar. Es gibt da mittlerweile auch echt so ein paar InfluencerInnen und sowas. Mhm. Und, ne, das ist echt ein Thema. Ich glaube, da wird sich in den nächsten Jahren nochmal einiges tun. So. Mhm. Aber wir brauchen nochmal eine viel größere Forschungsarbeit, damit man andere Möglichkeiten anbieten kann. Weil momentan kommst du da nur alleine drauf. Ich fand das relativ einfach, weil ich mich für sowas einfach immer schon interessiere.
Ich wäre da niemals drauf gekommen.
Ja.
Also da hätte mich jemand drauf stoßen müssen, wäre ich ganz, ganz skeptisch, würde denken, das bringt doch nichts.
Ja, und ein sensibler Umgang, also schon, wie du sagst, in diesen Endometriosezentren, dass man schon gleich erstmal untenrum freimacht und nicht erstmal ein Gespräch mit einer Person und dass einem dann diese zwei Optionen einfach reingeknallt werden. Also da wäre ich auch komplett unzufrieden. Also würde auch erstmal denken, okay, es muss doch noch was anderes geben als das.
Ja. Also ich war dann auch irgendwann erst befriedet, als ich dann irgendwie den dritten Anlauf oder so gemacht habe mit einem Endometriosezentrum und da bin ich dann in der Charité in Berlin gelandet. Ein Jahr habe ich gewartet auf einen Termin bei Professor Silvia Mexner. Also das ist auch so die führende Forscherin in Deutschland und eine, glaube ich, die einzige Frau, die da so weit ist. Und bei der habe ich dann irgendwann nach einem Jahr Wartezeit einen Termin bekommen und das war dann für mich so die Befriedung, weil da habe ich echt dann das gefunden, was man sich vorher erhofft hätte.
War das ein anderer Umgang?
Ja, die hat sich irgendwie 50 Minuten Zeit genommen, hat gesagt, Herr Frau Müller, Sie sind echt ein individueller Typ, Sie passen nicht so richtig in das Grundraster rein. Und dann hat sie mit mir einen komplett individuellen Therapieplan erstellt, mit so einem Drei-Stufen-System. Wenn Sie wieder eine Zyste bekommen, sagen Sie Ihrer Gynäkologin da, wo Sie wohnen, ne? Wenn die so und so viel Zentimeter groß ist, dann geben Sie für 3 Wochen die Pille. Wenn sie schon 4 Zentimeter groß ist, dann machen Sie das und das. Und wenn sie 6 Zentimeter ist, dann melden Sie sich prophylaktisch für eine OP an. Und die hat mir einen riesen Handlungsleitfaden. Mit dem konnte ich dann zu meiner Wald- und Wiesengynäkologin gehen, die einfach meinte, Kerstin, ich habe keine Ahnung von Endometriose, bring mir was mit. Mhm. Und die konnte dann mit mir jetzt einfach in den letzten 5, 6 Jahren irgendwie das einfach so abarbeiten und immer hatte immer so einen Handlungsleitfaden. Und den hat mir halt Frau Professor Mexner in 50 Minuten Gesprächszeit mit mir erarbeitet. Und das wäre bei den männlichen Kollegen, bei dem einen war ich, glaube ich, unter 3 Minuten wieder raus.
Mhm. Auch und ohne auch, untenrum reinzugucken.
Genau, ja, ich quasi nicht im voll angezogenen Zustand. Das ist wirklich unglaublich. Genau, und bei dem anderen musste ich mir anhören, wie doof ich bin, dass ich auf Kräuter stehe oder was. Ne? Mhm. Also wie gesagt, ich bin mit Selbstbewusstsein gesegnet, aber ich glaube, wenn man das nicht, man könnte so am Boden zerstört da, dann liegst du auf der Straße, klatscht und musst dich erstmal wieder aufsammeln. Ja. Das ist unglaublich.
Und da verändert sich auch einfach die Beziehung zu deinem Körper total, weil wenn dir gesagt wird, so, du musst darauf verzichten und ich rate dir dazu, das entfernen zu lassen. Also und du denkst dann, dein Körper verursacht dir irgendwie nur Schmerzen und das ist gerade ein Abfallprodukt, was da irgendwie sich da in deinem Bauch dann befindet oder das verändert sich ja dann total, wie man über seinen Körper denkt. Das ist ja total schädlich auch.
Und vor allem, weil man ja auch weiß, es ist eine chronische Krankheit, wie du gesagt hast, und sie ist nicht heilbar.
Genau, sie ist nicht heilbar, sondern du kannst nur Wege finden, dich damit zu arrangieren und deinen Weg zu finden, wie du damit im Alltag irgendwie klarkommst. Mhm. Ne? So.
Wie ist das? Engagierst du dich irgendwie bei Beratungen für andere Endometriose-Erkrankte oder sowas?
Vielleicht, wenn ich ein bisschen mehr Zeit habe. Jetzt habe ich ja 2 kleine Kinder, die mich sehr alt nehmen. Aber ich verfolge das. Ich bin immer noch in diesen Facebook-Gruppen. Ich verfolge auch so ein paar Instagram-Accounts und bin auch in so einem Netzwerk von so Selbsthilfegruppen, wo ich zumindest immer die Infos bekomme, dass ich so dran teilhabe. Ich glaube, wenn ich ein bisschen mehr Zeit habe, dann würde ich mich da auch engagieren. Ich habe mal vor 1, 2 Jahren habe ich mal einen Vorstoß gemacht und in einer Selbsthilfegruppe in Berlin habe mich da angeboten, einfach mal so als Best-Practice-Beispiel irgendwie so. Und da gab es aber nicht so Interesse. Also die haben wirklich, die haben dann einen Infoabend zum Thema, welches Präparat ist das Beste. Ja. Also das muss man ja auch anerkennen, diese ganzheitliche Szene ist ja jetzt auch, also ich bin da jetzt nicht der Mainstream, ne? Die, viele Frauen suchen ja schon auch eine einfache Lösung und sind bereit, das alles zu machen. Weil das, was ich gemacht habe, ist natürlich Trial and Error. Also ich habe ja auch 3-4 Jahre auch mein Leben eingeschränkt. Ich meine, ich liebe Pizza und Pasta, ne? So, und das esse ich auch immer noch. So, genau, ich mache so 5 zu 2, 5 Tage glutenfrei und 2 Tage, dann darf ich auch mal was anderes essen. So. Aber das war natürlich auch nicht geil. In den ersten 1-2 Jahren habe ich auch irgendwie eigentlich jeden Tag 20 Mal geflucht. So, hey, jetzt kein Cappuccino und jetzt irgendwie keine Nudeln mehr mit Gluten. Oder Gluten. Ich sage immer Gluten. Also darum ist es, damit es mir unsympathischer vorkommt. Genau, das ist ja auch ein unbequemer Weg, weil du musst dich irgendwie selbst disziplinieren und auch irgendwie das Ziel vor Augen haben. Ey, jetzt, ich probiere es mal 1 Jahr lang aus, mal gucken, was es bringt. Und du hast ja keine Erfolgsgarantie. Das ist natürlich, das erfordert ein bisschen Ausdauer oder auch einfach ein Stück weit so dieses Vertrauen, das wird schon irgendwie mein, also dieses Vertrauen, das ist vielleicht einfach mein Weg und der ist auch nicht Copy-Paste für andere tauglich. Und das ist aber ja jetzt nicht so super weit verbreitet. Die meisten suchen da einfachere Wege, die schneller zum Ziel führen. Gut, dann lassen sie sich halt die Stock rausnehmen und nehmen die Pille. Ne? Kann man machen.
Aber auch das ist ja, es ist ja nicht so erfolgsversprechend. Also es kann ja trotzdem auftauchen noch, oder? Also es ist nur ein bisschen gedämmter, oder?
Ja, es ist dann gedämmter. Oder es bringt ja auch ganz die ganzen Nebeneffekte mit sich. Also ich meine, wenn du dann, keine Ahnung, so ein hochdosiertes Gestagenprodukt nimmst oder ein Hormonpräparat nimmst und dann hast du aber irgendwie eine höhere Wahrscheinlichkeit für Depression oder eine Mega-Gewichtszunahme oder Stimmungsschwankungen und Wassereinlagerung. Also das gibt es ja nicht zum Nulltarif. Also da hast du vielleicht, also wenn du dann so eine Pille durchnimmst, klar, dann hast du halt deine Menstruation nicht mehr oder sowas. Wenn du nicht blutest, kann auch dieser Herd nicht mehr bluten. Ja. Das ist ja eine Logik, die ist ja auch auf den ersten Blick nachvollziehbar, sozusagen. Aber sie klammert ja total aus, Körper, Geist und Seele, irgendwie so diese ganzen anderen Ebenen. Das ist ja eigentlich nur ein Symptomunterdrücker, aber es heißt ja nicht, dass du in deinem ganzen anderen Leben irgendwas ändern musst und zu gucken, okay, welche Rolle spielt meine Ernährung, welche Rolle spielt mein Selbstbild, der Umgang mit mir selber, meine Rahmenbedingungen zu Hause, Friede, Freude, Eierkuchen und so, wie geht's mir eigentlich, wo stehe ich? Das kannst du natürlich alles ausklammern. Und ich glaube, dann setzt du die Pille ab, dann bist du am gleichen Punkt wie vorher. Ja. Und bist vielleicht 5 Kilo schwerer und hast Wassereinlagerung und schlechte Laune.
Aber es ist trotzdem immer noch so, also du musst weiterhin auf deine Ernährung achten. Also es ist ongoing, es ist nicht irgendwann zu Ende, ne? Das musst du.
Ja, ach, ich versuche wirklich sehr feinfühlig mit meinem Körper zu sein und einfach wahrzunehmen, was ich so höre. Und ich habe das Gefühl, so seitdem ich jetzt keine Zysten mehr habe und irgendwie diese Erkrankung gerade, glaube ich, irgendwie einfach weniger ist oder vielleicht auch pausiert oder weniger schnell wieder nachwächst. Ich weiß es ja nicht genau, kann ich ja nicht reingucken. Ich esse jetzt, seitdem ich Kinder habe, auch wieder viel mehr Gluten. Ne? Hier ein Stück Kuchen und da ein Keks und so, ja. Und bis jetzt geht das einigermaßen gut, weil vorher habe ich wirklich täglich 3-4 Jahre lang, es gab keinen Tag, wo ich nicht Unterbauchschmerzen hatte. Also wirklich den ganzen, also wirklich von komplett links bis über den ganzen Bauch ganz rechts. Und das war schon echt ätzend. Das ist, wenn du jeden Tag Schmerzen hast, so als wenn du irgendwie latent immer irgendwie eine Kolik hast oder da oben. Ich habe immer verglichen das Bild, als wenn dir jemand mit einem Messer einmal den ganzen Bauch aufschneidet. Also so Schmerzen hatte ich 3-4 Jahre lang jeden Tag und jede Nacht. Und die wurden halt schlagartig besser, als ich mich quasi glutenfrei und milchfrei ernährt.
Schlagartig.
Das ging relativ schnell, ja. Weil diese entzündungsfördernden Dinge sozusagen, das nimmt so ein bisschen den Spiritus raus. Ja. Und das weiß ich zum Beispiel auch von, ich habe einen Bekannten, der hatte Multiple Sklerose. Seitdem der sich glutenfrei ernährt, geht das auch mit seiner Erkrankung viel besser. Also in der Forschung weiß man das ja. Also auch für alle anderen chronischen Erkrankungen, Autoimmunerkrankungen, alles, was mit Entzündungen im Körper zu tun hat, die kannst du schon damit. Das ist schon, glaube ich, echt ein großer Anteil. Und ich achte da jetzt immer noch drauf. Also ich habe keine Ahnung, ich habe, glaube ich, jetzt seit 10 Jahren habe ich keine Weizennudeln mehr gegessen. Ich vermisse ich aber auch null, weil ich finde die aus Maismehl auch
lecker. Ja, ich finde die auch
lecker.
Das
vermisse ich null, oder?
Ja, ja.
Die sind so schlabberig, die mit Gluten. Ich will die gar nicht mehr. Also ja. Genau, und so auch irgendwann auch wieder neu zu experimentieren. Jetzt experimentiere ich wieder andersrum. So, was geht wieder, was geht nicht? Und wohlwissend, okay, wenn es jetzt irgendwann nochmal zuschlägt, ich weiß es ja einfach nicht. Das ist ja wirklich so eine stille Krankheit. Kann sein, dass ich in 2 Jahren nochmal auf den OP-Tisch lege oder in 3. So what? Dann ist es halt so. Aber ich habe es jetzt schon 3-mal überlebt, habe da keine Angst mehr vor. Dann ist es so.
Ist das eigentlich so, dass es immer noch da ist, wenn man die Wechseljahre hatte oder wenn man sozusagen, wenn die Menopause durch ist?
eigentlich, wenn die Menopause durch ist, dann kommt es, da trocknet es ja eigentlich aus, mhm. weil dann gibt es ja nichts mehr, was nachfeuert, ja. wo es nachwachsen mhm. kann. Dann kann es sein, dass du noch trotzdem noch Schmerzen hast, weil das verursacht halt wahnsinnig viele Verwachsungen. Mhm. Also in der zweiten OP wurden mir ganz viele Verwachsungen aus der ersten OP mit entfernt. In der dritten OP wurden mir Verwachsungen aus der zweiten OP entfernt. Wahrscheinlich habe ich jetzt Verwachsungen von der dritten, weil die ja. OPs hinterlassen ja auch Verwachsungen. Ja. Wenn du halt jedes Mal da aufgebläht und durchgewühlt wirst, da gibt es ja diese Verklebungen. Alleine durch diese Eingriffe, ne? Und wenn du da halt immer Entzündungen hattest und kleine Einblutungen, das sind ja wirklich ganz, das sind nur so ganz kleine, also auf den OP-Bildern habe ich das gesehen, das sieht wirklich aus wie so Stecknadeln. Du musst dir das vorstellen, als wenn du 300 dunkelrote Stecknadelköpfe überall hast. Und die werden aber größer und kleiner, wenn du halt blutest sozusagen, ne? Weil die mit einbluten. Und das gibt ja auch Narben. Ja, ja, wenn klar. du jetzt irgendwie eine Narbe auf der Hand hast und die blutet irgendwie jeden Monat, hast du ja irgendwann eine Verklebung, eine Verwachsung, also halt eine Narbe.
Ja.
Und das ist halt ganz oft, kann es auch noch bis 60, 70, glaube ich, könnte man sogar nicht mehr gut vorstellen, also das sagen auch viele Forschungen, dass diese Schmerzen durchaus noch bleiben können, auch wenn du lange deine Menstruation nicht mehr hast, einfach so als Langzeit-Scheiß-Effekt.
Es würde mich total interessieren, wie weit die Forschung gerade ist, dass man dem zuvorkommen kann. Also, dass man schon bevor diese Krankheit überhaupt ausbricht, dass man das verhindern kann. Das würde mich sehr interessieren. Wir müssen unbedingt ein Gespräch führen mit einer Person, die dafür Expertin ist.
Also. Ja, genau, das waren es auch schon. Oder einfach wirklich mehr über die Ursachen. Mhm. Genau.
Ja, genau.
Was hat das so mit viralen Sachen zu tun? Ja. Gibt es da so einen Booster aufgrund von Vorerkrankungen? Gibt es da eine Epigenetik oder eine normale genetische Ursache? Was gibt es? Also mich finde das auch
was ist der Zusammenhang?
Mega spannend. Ja. Was, genau, was gibt es irgendwelche Gemeinsamkeiten auch zwischen den Millionen von Frauen auf der Welt, die das haben? Bis jetzt wurde immer gesagt, das sind meistens so selbstbewusste Businessfrauen, so Workaholics. Ja,
Reduktion.
Also als ich das dann gelesen habe, dachte ich mir auch so, okay,
danke. Also die in Teilzeit arbeiten, Kind und Mann zu Hause haben,
die können denen passiert sowas nicht. Bekommen.
Genau, so krass, ne? Die sind auch viel glücklicher,
ja.
weil sie nämlich eine Berufung haben.
Oh Mann, ey.
Jetzt erzähl noch mal ganz kurz, seit wann oder wie lange bist du jetzt OP-frei und relativ schmerzfrei?
Also, lass mich mal überlegen. Die Kinder sind 2021 bei uns eingezogen. Ich glaube, 2020 hatte ich die letzte OP. Also, ich bin jetzt Jubiläum dieses Jahr. Dann Fünf Jahre OP-frei. Cool. Und eigentlich, naja, das dauert dann immer nach so einer, jeder OP hast du schon noch, habe ich schon immer noch ein Jahr ungefähr mit diesen Post-OP-Schmerzen und Verwachsungen zu tun. Aber eigentlich jetzt seit 3-4 Jahren bin ich auch wirklich beschwerdefrei in jegliche Richtung. Hatte noch ein, zwei Mal eine Zyste seitdem, aber das waren dann zum ersten Mal in meinem Leben ganz normale Zysten, die wir alle Frauen auch irgendwann mal haben. Das war dann super.
Hallo, welcome. Ja, du darfst bleiben.
Genau. Du verursachst keine Schmerzen. Alles
genau,
okay.
Du darfst bleiben und auch wieder gehen.
Was würdest du dir wünschen? Eine bessere Aufklärung? Vielleicht sogar, weiß ich nicht, in der Schule oder sowas?
Ja, ich meine, ich würde mir wünschen, viel mehr Raum, klar, von der Schule an schon, dass Mädchen und Frauen viel früher empowered werden und sich einfach einlassen dürfen auf ihren Körper und zu sagen, ey, guck mal hier, also das sind nicht nur Begrifflichkeiten, das ist die Vulva und die Vagina und deine Eierstöcke und deine Gebärmutter und Uterus, sondern zu sagen, ey, guck mal hier, das hat die Aufgabe im Körper und das passiert da hormonell und was gibt es für Ungleichgewichte, und ohne dass es bewertet wird, ne, das kann passieren und das kann passieren und das klingt erstmal so, aber das ist so und da gibt's die und die Dinge und dann eine ganzheitliche Aufklärung, wie das auch alles zusammenhängt, so dass der Körper auch wirklich, wie gesagt, von Kräutern über Ernährung schon ein Gesamtkraftwerk ist und egal was wir haben, wir beeinflussen das in die eine oder in die andere Richtung und dieses Wissen wird halt null vermittelt. Ich glaube, Mädchen, überlegt mal die ganzen Mädchen, die jetzt mit 11, 12, 13 zum ersten Mal ihre Periode bekommen, das ist ja schon krass irgendwie so, ne? Und wenn die das dann vielleicht mit 18, 19 schon demnächst diagnostiziert bekommen, das ist ja auch was, was man beachten muss. Na, wenn jetzt die Forschung weitergeht und dann kriegst du vielleicht mit 18, 19 Sinn und Diagnose, ich habe die mit 32 bekommen und fand das nicht cool.
Ja.
Jetzt kriegst du das vielleicht mit 19 und dann fühlst du dich halt auf einmal vielleicht auch irgendwie so total unvollständig, nicht leistungsfähig, kann ich Kinder kriegen. Das macht ja auch voll die Themen auf. Und gerade dann brauchen wir ja eigentlich voll so eine Selbstheilungskultur zu sagen, erstmal einatmen, ausatmen, beruhig dich, guck dich erstmal um, dein Körper ist mehr als die Diagnose. Dein Körper ist mehr als diese Diagnose und du kannst mehr als dein Arzt dir sagt. So, und das würde ich gerne irgendwie so als Kultur, würde ich mir wünschen, dass die sich so ein bisschen etabliert.
Selbstbestimmt einfach damit umgehen.
Ja.
Ja, und, wäre schön. Und sich selbst ermächtigen, nicht von dieser Diagnose überwältigen lassen. Ne? Mhm.
Genau.
Ja, es beginnt ja eigentlich schon damit mit der Periode. Also bei mir war es damals so, dass ich dachte, oh mein Gott, ich werde jetzt überfahren von diesem Ding, was jetzt passiert, und ich weiß es gar nicht, was da eigentlich passiert, und das läuft in meinem Körper und ich weiß gar nicht warum. Also das ist wie etwas, was einem widerfährt. Und dass man das nicht so sieht, als wenn das so zu dir gehört und die so dieses Weiblichsein gar nicht so richtig embraced, sondern das ist etwas, das da plötzlich da ist und megamäßig stört. Genau. Ich glaube, das müssen wir auch lernen, dass wir irgendwie, dass das nichts Störendes ist, sondern dass wir das sind.
Ja, klar, und dann dieser Rattenschwanz, der dran hängt. Also ich finde das voll cool, was du gerade sagst. Also da ist etwas, das habe ich mir nicht ausgesucht und das kommt und das macht schon was mit mir. Und dann hast du auch noch im schlimmsten Fall so eine Diagnose mit on top. Also jetzt habe ich etwas jeden Monat, das ich mir eigentlich gar nicht ausgesucht habe. Ja. Und jetzt kommt da noch eins obendrauf. Es bereitet mir das irgendwie auch noch Schmerzen und Operationen. Und das ist ja dann einfach too much irgendwie. Mhm. Und zu wissen, irgendwie das andere Geschlecht hat sowas halt auch überhaupt nicht. Ne?
Ja. Ja.
Aber, die stellen mir die Diagnose und die geben mir gute Ratschläge.
Ja, das können sie.
Und das ist ja sowieso ganze Periode und alles ist ja schon besser, aber immer noch schambehaftet. Und voll. Man möchte es ja am liebsten verstecken und nicht mitkriegen, dass das andere auch haben. Also da hängt noch sehr viel mehr dran sozusagen. Ja. Als nur das, sondern raus aus der schambehafteten Zone mit allem, auch mit der Periode und dann eben mehr Aufklärung, was auch Krankheiten anbelangt.
Mhm. Ja. Ja, und auch den Mut darüber zu sprechen. Ja. Also ne, das kann ich auch noch appellieren, also zu sagen, okay, falls du irgendwie, keine Ahnung, jetzt beim Sex oder bei anderen Sachen irgendwie, falls du zum Beispiel merkst, du hast bei bestimmten Dingen einfach total Schmerzen, so einfach zu sagen, ey Leute, sprecht darüber, vertrau dich Freundinnen oder Freunden an, sprecht darüber vom Hausarzt oder Hausärztin, ist egal, also sprecht darüber, das ist so der erste Schritt, so das musst du nicht so akzeptieren, das ist eigentlich schon mal, das musst du nicht aushalten. Ja. Mhm. Na, so genau, oder wenn deine Periode einfach total schmerzhaft ist, übersehe das nicht einfach oder genau mit der Scham, sondern frag mal deine Freundin, irgendwie so ist das bei euch auch. Ich habe das Gefühl, und darauf zu vertrauen, auf das Gefühl, das reicht schon, wenn man sagen kann, ich habe das Gefühl, das ist bei mir übermäßig stark. Das ist gerechtfertigt. Mhm. Und sich da selbst ernst zu nehmen, weil dann kannst du auch zum Arzt oder Ärztin gehen und sagen, okay, pass mal auf, ganz ehrlich, ich weiß, dass das ist nicht normal, das ist für mich too much. Mhm. Kannst du mir helfen?
Ja.
Aber dafür muss man das ja selber ernst nehmen.
Genau.
Und wenn du das aber selber ja natürlich tabuisierst, kann dir auch keiner helfen, ne?
Also ich finde, Verena hat nicht zu viel versprochen, als sie sagte, du hast eine ganz besondere Reise hinter dir.
Grüße an Verena.
Es ist total spannend, dir zuzuhören. Mhm. Und es ist richtig gut, dass du so damit umgegangen bist mit der Krankheit, dass es dir mittlerweile so gut geht. Und ich hoffe, das geht so weiter.
Ja.
Dankeschön, das hoffe ich auch.
Also vielen Dank, dass du hier warst, dass du deine Geschichte erzählt hast und auch so ein bisschen Awareness sozusagen dazu beiträgst. Mhm.
Und das scheint Schritt Nummer 1 zu sein.
Ja,
auf jeden Fall.
Bewusst für sich selbst sein.
Cool.
So sieht's aus.
Herzlichen vielen Dank, dass du
ich
da
danke
warst.
Euch.
Bis War dann.
Schön.
Ciao.
Das war die akustische Enttäuschung für heute.
Oh.
Falls ihr uns kontaktieren wollt, dann schreibt gerne eine Mail an akustischqueer@gmail.com. Wir freuen uns.